mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf. Dieser Spruch ist vielleicht vielen oder manchen zumindest von euch bekannt und ich möchte euch mit diesem Spruch unter Anführungszeichen an diesem ersten Sonntag des neuen Jahres alle ganz herzlich begrüßen. Der Spruch, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf oder man könnte auch sagen Jahreslauf. Dieser Spruch könnte auch als Überschrift über das erste Kapitel des Buches Nehemia gesetzt werden. Ja, ich meine fast über das ganze Buch aus diesem Alten Testament. Unsere Predigtexte übrigens und die Themen für die ersten zwei Monate des neuen Jahres, die stammen alle aus diesem alttestamentlichen Buch Nehemia. Und wenn ihr wollt und euch informieren wollt über das, was auf euch zukommt in den Predigten, dann könnt ihr schon mal anfangen, das Buch Nehemia im Alten Testament zu lesen. Diese Texte aus dem Alten Testament, speziell auch aus dem Buch Nehemia, sie sind nicht nur geschichtliche Beschreibungen von Ereignissen aus uralten Zeiten. Karl hat das erste Kapitel des Buches Nehemia schon einleitend gelesen und sprach oder las da von einem König, der hieß laut Nehemia Artasasta oder im anderen Bereich heißt er auch Artaxerxes und er lebte 445 Jahren vor Christus. Das sind 2460 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Also man könnte sich fragen, was hat diese uralte Geschichte überhaupt für einen Plan oder eine Bedeutung, eine Relevanz für uns? Nein, das sind nicht nur geschichtliche Beschreibungen aus uralten Zeiten, sondern sie haben auch eine wichtige, aktuelle und geistliche Bedeutung für dich, für mich, für uns als Gemeinde, aber auch für die Gemeinde Jesu überhaupt. Das heutige Predigtthema, wenn ihr das kleine Halbjahresprogramm gelesen habt oder noch in Erinnerung habt, heißt ja Gemeindebau und Gebet. Gemeindebau und Gebet. Und vielleicht ist gerade in unserer augenblicklichen Situation, was Gemeindebau betrifft, ja diese Schrift des Alten Testaments, dieses Buch Nehemia fast wie eine prophetische Bedeutung oder Botschaft anzusehen. Manche waren ja gestern in dem vielleicht für uns neuen, alten, umzubauenden und herzurichtenden Gemeindehaus und haben das besichtigt. Als ich dahin kam, da sagte ich zuerst zu meiner Frau, da gibt's aber nur viel Arbeit. Naja, vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck, aber so ist es. Bau, Gemeindebau und Gebet, das ist das Thema. Übrigens, das Buch Nehemia ist, so sagen manche Bibelausleger, eine autobiografische Glanzleistung. Es ist hauptsächlich oder vielfach in der ersten Person geschrieben, denn auch bereits im ersten Kapitel heißt es in Vers 1, es geschah im Monat Chislev, das ist die Mitte Dezember bis Mitte November bis Mitte Dezember, im 20. Jahr, als ich, nämlich Nehemia, in der Festung Susa war. Und so kann man seine Spuren, die Spuren des Lebens und Wirkens Nehemias in diesem ganzen alttestamentlichen Buch verfolgen. Höchst interessant. Das Buch Nehemia wird übrigens auch oftmals als, ich stelle das mal unter Anführungszeichen, als Lehrbuch für viele heutige Managementseminare verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. In diesem Buch gibt es nämlich viele Grundlagen zur Motivation, zur Aufgabendelegation. Manche Vorschläge zu Problemlösungen, die uns heute genauso betreffen. Manche Vorschläge zum Umgang mit Burnout. Manche Vorschläge zum Umgang mit schwierigen Zeitgenossen. Und die haben wir ja auch heute, nicht? Manche Vorschläge zum Umgang mit heimgekehrten Flüchtlingen. Manche Vorschläge zur Integration in einem Trümmerhaufen, wie es Jerusalem damals war. Und viele, viele Vorschläge zum Wiederaufbau von ihnen allen und vielem mehr ist im Buch Nehemia die Rede. Und wenn wir vom Wiederaufbau in Israel und speziell in Jerusalem sprechen, dann wissen wir, dass das Bauen in Israel schon immer ein Problem war. Viele meinen ja, der Siedlungsbau heute in Israel sei das größte Hindernis zum Frieden im Nahen Osten. Ob das Nehemia wohl auch so gesehen hat, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir im Laufe unserer Predigten noch darauf zu sprechen. Gemeindebau und Gebet. Erstens weist uns dieses Kapitel hin auf eine Standort- und Zeitbeschreibung. Im Vers 1 heißt es, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Chislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Übrigens, Nehemia heißt übersetzt ins Deutsche oder gedeutet ins Deutsche Trost des Ewigen. Und es passt fast wie zu unserer Jahreslosung in die heutige Zeit und in den heutigen Gottesdienst. Trost des Ewigen. Dieser Mann, und da greife ich etwas vor auf den letzten Vers, er war der Mundschenk des Königs. Alle unter 25, was ist ein Mundschenk? Habt ihr das Wort schon einmal gehört? Bitte? Was ist er? Ein Vorkoster, ein Mundschenk. Ich glaube, er schenkt was her, aber er tut es in gewisser Weise doch. Er war ein Vorkoster in ganz bestimmter Weise, denn im zweiten Kapitel heißt es, in Vers 1, in einem anderen Monat, da stand Wein vor dem König und ich, nämlich Nehemia, nahm den Wein und gab ihn dem König und schaute etwas traurig drein. Also dieser Mundschenk war ein sehr hochdotierter und sehr verantwortungsvoller Posten. Er musste nämlich vor dem König den Wein selbst vorkosten, bevor er ihn ihm, dem König und natürlich auch der ganzen Feiergesellschaft, die da meistens beieinander war, reichte zum Genuss. Und erst nach einer gewissen Zeit, nachdem der Mundschenk den Wein gekostet hatte, durfte der Wein an die königliche Gesellschaft weitergereicht werden. Warum? Man wollte entdecken, ob der längere Zeit noch auf den Beinen steht, der Mundschenk. Denn wenn der Wein vergiftet war, dann hat das wie eine Bombe eingeschlagen und er fiel um. Und das war natürlich ein schlechtes Zeichen und der König hätte solch einen Wein niemals getrunken. Also er war der Mundschenk und er lebte im Jahre 445 in etwa vor Christus und er war auf der Festung Susa. Die befindet sich wo? Damals hieß es Persien, heute heißt es Iran. Also in einem sehr kritischen Gebiet im Moment. Wer gestern die Nachrichten gehört hat, der kann vielleicht ahnen, was da noch passieren könnte. Und dort war er in der Residenz des Königs tätig als Mundschenk auf der Festung Susa. Er war also ein hoher Beamter. Eigentlich stammte dieser Mann gar nicht von dort. Er war ja ein Jude, er war Israelit und er war einer von denen, die vertrieben und verschleppt worden waren im Zuge einer kriegerischen Handlung aus Jerusalem und er hatte dort scheinbar auf irgendeine Weise, das verschweigt uns das Buch, diese Stellung bekommen. In einer ganz fremden Kultur, in einer ganz neuen Umgebung, unter einer ganz neuen Gesetzesgebung der Perser, unter ganz neuen religiösen Voraussetzungen. Er war weit weg von Jerusalem und von seinem eigentlichen Zuhause, nämlich vom Tempel, der sowieso in Schutt und Asche lag, von den Gottesdiensten, die dort stattgefunden hatten, von seinem Volk und von seiner Umgebung. Er war also einer, der mehr oder weniger, was den Glauben betraf, auf sich allein gestellt war. unter seiner, ich will dir nicht sagen Herrschaft, unter seiner Tätigkeit, auch unter der Tätigkeit des Esra, das ist ein Buch davor im Alten Testament, wurde der Tempel gebaut, wieder aufgebaut. Übrigens, das ist der zweite Tempel, wie ihn bis heute die Juden bezeichnen. Und dieser Tempel, natürlich restauriert und renoviert, stand noch zur Zeit Jesu. Das war die Zeit des zweiten Tempels. Das ist ein Stückchen die sogenannte Standort- und Zeitbestimmung, wo er war und in welcher Zeit er lebte. In Vers 2 bis 3 gibt es eine bestimmte Lagebeschreibung. Da steht, da kamen die Brüder, einer seiner Brüder von Jerusalem, und er fragte sie, wie geht's denn den Leuten dort? Was tun sie denn? Wie sieht's denn aus in Jerusalem und Umgebung? Ich dachte mir, ein Mann in dieser Stellung und an diesem Posten, der zeigt hier ein sehr tiefes Interesse an den sogenannten entronnenen oder heimgekehrten Asylanten. Es war ihm scheinbar nicht gleich und nicht gleichgültig, was die Menschen in Jerusalem, der Stadt, wie es später heißt, seiner Väter und seiner Vorfahren und der Stadt des Tempels und der Stadt dessen, in der Gott wohnte, eigentlich vorhanden war. Interesse an den Heimgekehrten, Interesse an den Menschen, Interesse an ihrer Situation, Interesse an ihren Lebensumständen. Ja, er zeigt auch Interesse an Jerusalem, an der Stadt Gottes, wie sie damals noch hieß, an dem Tempel, an den Mauern, an der politischen und geistlichen Situation, an der Tradition, also an Menschen und Umständen. Und er bekommt ein eigentlich sehr niederschmetterndes Urteil und eine sehr schlechte Information. Es steht in diesen ersten Versen, sie leben in Unglück und Schmach, in bitterer Not, sagt eine andere Übersetzung. Es geht ihnen schlecht. Sie werden verspottet. Warum? Naja, sie haben immer gesagt, unser Gott ist ein starker und mächtiger Gott. Und er bringt uns durch. Er erhält uns. Wir können mit seiner Hilfe rechnen. Und jetzt leben sie in Erdlöchern und vielleicht in Zelten, wie wir es heute im Fernsehen sehen, und unter schlechtesten Bedingungen und Voraussetzungen. Und was ist da nahe oder näher liegend von denen, die ihren Gott nicht kennen und die mit ihrem Gott nichts zu tun haben? Sie lachen sie aus. Das kann auch heute noch passieren, wenn du vielleicht in eine schwierige Situation gerätst. Wenn es Schwierigkeiten von außen und von innen gibt. Wenn es dir schlecht geht, dann sind sie nicht da und klopfen dir auf die Schulter, sondern der Spott ist viel näher. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen. Die Tore sind verbrannt. Sie liegen in Trümmern. Sie liegen in Schutt und Asche. Alles ist kaputt. Keine Hoffnung. Nichts mehr ist, was eigentlich Freude oder positive Energie bringen würde. Ohne Schutz, ohne Geborgenheit, praktisch Menschen in geistlicher und äußerer Not. Eine sehr schlimme Lagebeschreibung. Ein drittes. Wir lesen, dass Nehemia nicht ratlos oder tatenlos davor stand, sondern er zeigt eine tiefe Betroffenheit. Vers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder. Wir würden heute sagen, da hat es mich umgehauen. Da setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid. Eine halbe Stunde. Nein, tagelang heißt es hier, tagelang. Und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Diese Lagebeschreibung des Nehemia, die hat eine Herzensbeschreibung zur Folge, die mir wirklich unter die Haut gegangen ist. rührt mich oder rührt uns auch als Gemeinde, um es mal so auszudrücken, noch die Not der Menschen um uns herum? Rührt uns das noch ins tiefste Innerste, wenn wir daran denken, dass unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen, vielleicht auch unsere Familienmitglieder ohne Gott in die Ewigkeit gehen? Wenn alles in Trümmer liegt, was bewirkt das bei uns? Es berührt ihn im tiefsten Innersten. Das Buch Nehemia ist von daher kein Heldenepos. Er steht nicht da wie ein Fels in der Brandung einerseits, sondern er zeigt eine tiefe Berührtheit, eine Liebe oder Ausliebe zu Gott und zu seinem Volk und zu seiner Stadt. Dabei bleibt er aber nicht stehen, und ich greife jetzt ein bisschen vor ins zweite Kapitel. Das ist für mich viertens die Zielbeschreibung, also zuerst die Lagebeschreibung, dann die Herzensbeschreibung dieses Mannes. Jetzt die Zielbeschreibung. Was bewegt ihn denn in diesem Augenblick? In Kapitel 2, Vers 4 steht, nachdem ihn der König später bei einer Gelegenheit, und ich sagte, ich greife ein bisschen vor, fragte, was kann ich dir denn tun? Wie kann ich dir denn helfen? Da sagt Nehemia in Kapitel 2, Vers 4, und ich sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade vor dir gefunden, so wollst du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Er verzweifelt in dieser Situation nicht, in der er steht, sondern er hat trotz allem ein Ziel vor Augen. Er hat die Verheißung Gottes hinter sich, von der er lebt und mit der er rechnet. Jetzt hoffe ich, dass die Technik funktioniert. Der René hat gesagt, ich muss einschalten oder ein wenig warten. Und kommt jetzt, René? Ist schon da. Danke. Nehemia wollte also die Stadt Jerusalem wieder befestigen und aufbauen. Und hier haben wir eine Zeichnung, die uns die Stadt Jerusalem in der damaligen Zeit und ihre Mauern ein bisschen vor Augen stellt. So klein unter Anführungszeichen war damals Jerusalem. Und hier sind die verschiedensten Tore, von denen wir im Buch Nehemia lesen, an den verschiedensten Stellen der alten Stadtmauer. Und die waren alle kaputt. Übrigens, das ist jetzt in der heutigen Zeit die Stadtmauer Jerusalems, wie sie heute noch zu finden ist. Und hier, darf ich das mal zeigen, ist, wer schon in Israel war, ein Teil der jetzigen Klagemauer zu sehen, die noch aus uralter Zeit stammt. Er will wieder aufbauen. Es ist ihm nicht gleichgültig und es rührt ihn in der tiefsten Seele. Und er sagt dies auch dem König. Ihr Lieben, ich dachte mir, als ich gestern dort in dem neuen Haus unter Anführungszeichen war, es gibt viel zu bauen. Es gibt viel zu tun. Es ist noch nicht so, wie es sein soll. Das liegt zwar nicht in Trümmer, aber es liegen auch viele Trümmer rum dort, habe ich gesehen. Jedenfalls, es gibt einiges zu tun. Das ist die äußere Hülle. Das ist die äußere Hülle, die Stadtmauer hier in Jerusalem. Aber da drinnen, da war noch etwas. Und das wird uns im Buch Esra berichtet, nämlich da stand der kaputte Tempel. Da lagen auch die Steine vom Tempel, die wieder aufgebaut und wieder hergerichtet werden sollten. Ich frage mich, wenn wir von diesen Dingen heute sprechen und dieses alte Buch im Alten Testament lesen, was ist unser Ziel? Wohin steuern wir im persönlichen Leben? Jerusalem sollte wieder aufgebaut werden. Warum? In Vers 9 in unserem ersten Kapitel heißt es, Gott hat es erwählt, damit mein oder sein Name dort wohne. Also, der Wiederaufbau war nicht eine Demonstration politischer oder irgendwelcher handwerklicher Baukunst, zwar auch vielleicht, sondern die Stadt und der Tempel war da, damit Gott im Mittelpunkt steht, damit Gott dort wohnt, damit von dort aus das Wort Gottes hinausgeht in die damalige Welt, in die persische, in die iranische, in die arabische, wie immer es auch damals genannt worden ist. Und letztlich ist Gemeinde im Neuen Testament nichts anderes. Nichts anderes. Wir sind nicht dazu da, um ein tolles Haus zu haben. Wir freuen uns darüber. Und ich freue mich, dass wir hier so in gemütlicher und guter und friedlicher Atmosphäre zusammensitzen dürfen. Aber der Zweck ist ein anderer. Er ist tiefer und höher und weiter gesteckt. Wir sollen Gott die Ehre geben und sein gutes Wort hinaustragen. Ein letztes noch, fünftens. Was tut Nehemia in dieser Situation? Ich habe es genannt, fünftens, die Maßnahmenbeschreibung. Was tut dieser Mann? Da lassen wir es drauf, macht nichts. Die Maßnahmenbeschreibung. Erstens, er kennt den, zu dem er gehen kann. Er hat einen Ansprechpartner in dieser Situation. In Kapitel 1, Vers 5 und bis Vers 11 werden wir das ein bisschen verfolgen. Er sagt, nachdem er gefastet, nachdem er Leid getragen hat, da wendet er sich an jemand, nämlich an den Gott des Himmels, und in Klammer könnte man dazu schreiben, unter Erde, an den Allmächtigen, an den Großen, an den Furchtbaren, an den, der den Bund und die Treue hält, denen, die ihn lieben. Es ist so großartig, ihr Lieben, dass wir in unserem Leben als Christen einen Ansprechpartner haben, zu dem wir immer gehen können. Zu dem wir immer gehen können. Ob in Freud oder Leid. Ja, ich weiß, dass auch unsere Kinder meistens zur Mutti kamen, wenn es ihnen schlecht ging. Wenn sie sich wo aufgeschürft hatten, wenn sie ein Leid hatten, wenn sie statt einen Einser einen Fünfer in der Schularbeit heimbrachten. Das war schlimm und sie kamen und sie suchten Trost. Das tun wir ja auch, aber wir können auch unsere Freuden, unsere Erlebnisse, unseren Dank an Gott bringen. Wir haben Tag und Nacht einen Ansprechpartner. Gott sagt, rufe mich an. Dort steht zwar im Psalm 50, 15 in der Not, aber nicht nur dann, sondern auch immer und immer wieder. Nehmen wir das mit, was Nehemia uns hier zeigt. In dieser traurigen Situation hat er und findet er zu diesem Ansprechpartner. Er weiß, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Er bittet weiter um Anhörung. Ich weiß, dass wir Gott als Vater bezeichnen. Wie sagt der Neue Bund, das Neue Testament? Wir dürfen zu ihm sagen, Abba. Das ist der Ausdruck eines israelischen Buben oder Mädchen, wenn er zum Papa kommt. Das ist der Abba. Das ist der liebe Vater, wie es Paulus im Römerbrief ausdrückt. Und trotzdem ist er der Große, der Treue, der Ewige, der Gott des Himmels und der Erde. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, wir sind seine Diener. Wir sind seine Kinder und wir kommen zum Vater und wir dürfen ihn bitten, Herr Vater, hör mir doch zu. Ich weiß, wir Väter, wir haben oft viel um die Ohren und da hören wir nicht so gern zu. Die Mütter haben da vielleicht ein besseres Ohr und einen besseren Draht zu den Kleinen. Aber wir Väter haben viel um die Ohren, glauben wir zumindest, was wichtiger ist als die Kleinen und da hören wir oft dran vorbei. Nehemia sagt, Herr, höre mich, lass deine Ohren aufmerken, schenk mir einen Augenblick deiner Zeit, wende deine Augen mir zu und höre das Gebet deines Kindes. Ein drittes als Maßnahme, was hier beschrieben wird, ist, er bekennt seine Schuld ohne Ausrede und bittet um Vergebung. Was immer wieder vorkommt in diesen nächsten Versen heißt, wir sind an dir schuldig geworden. Es gibt nichts Perfektes im Leben. Ich weiß, dass ich oft kommen muss zu Gott als dem Vater und sage nicht nur, hör mich, sondern ich weiß, ich bin vor dir schuldig geworden. Gedenke doch, was du Mose gesagt hast. Gedenke doch an das Versprechen, das du deinem Volk gegeben hast. Trotz aller Schuld und trotz allem Vergehen bleiben wir und sind seine Kinder. Und als Kinder dürfen wir uns auf den Vater und sein Wort berufen. Gott hat sein Wort gegeben, sagt er. Und er beruft sich auf Gottes Versprechen und Zusagen. Und als dritte oder letzte in diesem Abschnitt, er bittet um Erhörung. Eins weiß er, wenn Jerusalem wieder aufgebaut wird und wenn der Tempel wieder aufgebaut werden kann, dann ist das ein Signal, Gott steht zu seinem Volk. Er wohnt hier, er ist hier zu Hause, dorthin kann man andere einladen und dorthin kann man sie bringen. Er gibt uns Hilfe, er gibt uns Gnade, er gibt uns Gelingen. Das ist die Bitte, die hier Nehemia an Gott bringt. So fing der Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels an. Mit Gebet. Mit Gebet. Und da gibt's viele Beispiele in der Bibel, die uns das auch noch unterstreichen und hervorbringen und in der Kirchengeschichte. Immer dort, wo etwas geschehen sollte und geschehen ist, ging die Begegnung mit Gott voraus. Mose hatte einen gewaltigen Auftrag. Er sollte zum Pharao gehen, in die Höhle des Löwen nach Ägypten. Und er sollte das Volk Israel, das dort versklavt war, herausführen. Unmöglich. Das schafft keiner. Das ist eine Aufgabe, die viel zu groß ist. Aber er hat eine Begegnung mit Gott, die ihm dazu Mut macht. Und er begegnet Gott sehr ehrfürchtig und er erlebt ihn ganz großartig. Dort in der Wüste, da sieht er den brennenden Dornbusch und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Und er zieht seine Sandalen aus und tritt näher und er erlebt die Gegenwart Gottes. So könnte man durch die ganze Bibel gehen. Die Zeit reicht uns nicht, um festzustellen, dass jeder, der vor Gott steht, letztlich auch die Kraft hat, vor Menschen zu stehen. Der Elia kommt zu Ahab, einem der grausamsten Könige Israels in der damaligen Zeit, und er sagt, hier bin ich. Ich bin der, der vor Gott steht. Und er hat letztlich gebetet, so heißt es im Neuen Testament, er war ein Mensch wie wir. Und er betete zu Gott und es regnete nicht 3,5 Jahre. Und er betete wieder und Gott gab den Regen und die Fruchtbarkeit. Und eines der größten Vorbilder, muss ich wohl sagen, auf diesem Gebiet ist unser Herr Jesus Christus selbst. Bevor er seinen Dienst antritt, so lesen wir im Matthäus-Evangelium, bevor er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße und kehrt um, da ist was anderes geschehen. Nämlich da war er bei Johannes am Jordan und dort hat er Gott begegnet, seinem himmlischen Vater, von dem er gekommen ist. Und dort hörte er die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich gefallen. Sein Werk ist es, was ich fördere und wozu ich ihn gesandt habe. Und dann ging er noch in die Wüste, 40 Tage und 40 Nächte, um zu beten und mit Gott allein zu sein. Und dann kam einer, der ihn zu Fall bringen wollte. Das war der Versucher und der Teufel. Und er versuchte es mit allen möglichen Tricks, aber Jesus sagte, es steht geschrieben. Jesu Dienst begann mit der Begegnung mit seinem himmlischen Vater und der Dienst der ersten Gemeinde genauso. Ich kann mir vorstellen, als Jesus gen den Himmel gefahren war und die Jünger dort am Ölberg standen, da hat der Petrus gesagt, so, jetzt geht's los. Jetzt stürmen wir in alle Welt. Jetzt müssen wir das Evangelium hinaustragen. Aber was hatte Jesus gesagt? Er hat gesagt, geht nach Jerusalem. Habt noch ein bisschen Geduld. Und das gilt vor allem für mich. Ich bin ein Mensch, der gern losstürmt. Habt noch ein bisschen Geduld. Wartet noch, bis ihr die Kraft Gottes empfangt. Und dann geht hinaus in alle Welt und bringt das Evangelium bis an die Enden. Und als sie dort beteten, im Obergemach, da kam die Kraft Gottes. Da kam der Auftrag und sie hatten die Kraft, hinzugehen. Wie hat der heilige Benedikt, ich sage das mal unter Anführungszeichen, gesagt, ora et labora. Bete und arbeite. Und ich habe nachgesehen im Internet, ich habe nachgeschaut, da heißt es noch, ora et labora et lege. Wer ist der Lateiner? Ich war es nicht mehr. Lege heißt lies. Bete, arbeite und lies. Und ich war mal immer wieder bei den alten Benediktinern in verschiedenen Stiften in früherer Zeit. Und während die einen essen, während der ganzen Mahlzeit, da steht ein Pater auf der Kanzel und liest ununterbrochen aus der Bibel vor. Also die essen und hören. Die lesen und arbeiten und beten. Ein sehr wichtiger Hinweis. Bete, arbeite und lies. Nehemia 1 sagt uns, Gemeindebau und Gebet ist eine Kombination, die man nie auseinanderreißen darf. Nie. Gebet ist der Ursprung, die Quelle, ja, der Schlüssel zur Kraft Gottes. Und ich möchte euch immer wieder neu Mut machen, das täglich zu praktizieren, aber auch in der Gemeinschaft, vielleicht gerade auch an einem Gebetsabend, an einem Allianz-Gebetsabend oder wo immer es jetzt anschließend noch eine Gebetszeit gibt. Ein großartiges Projekt, ein großartiger Mensch und ein großartiger Gott. Das finden wir im Buch Nehemia. Amen.